Inforadio Podcast.
Deutschland muss mehr internationale Verantwortung übernehmen, hat Bundespräsident Gauck gefordert und er hat hinzugefügt, dabei sei es manchmal auch erforderlich, zu den Waffen zu greifen. Heißt das nun, Frieden schaffen doch mit Waffen und nicht ohne, wie Friedensbewegte einst lautstark riefen? Neuen Auftrieb bekommen hat die Debatte durch den Beschluss der Bundesregierung, den Kurden im Nordirak Waffen zu schicken, um sich gegen den Terror der IS-Milizen zu wehren. Es stellt sich aber auch die Frage, ist Abrüstung nicht der bessere Weg, Konflikte aus der Welt zu schaffen? Wir haben reichlich Gesprächsstoff für unser heutiges Forum in der Europäischen Akademie Berlin mit den Gästen. Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Bündnisgrünen, herzlich willkommen. Georg Wilhelm Adamowitsch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und Christian Mölling von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die auch die Bundesregierung und den Bundestag berät. Auch Ihnen herzlich willkommen. Die IS-Milizen im Irak und in Syrien begehen grausame Verbrechen, da widerspricht niemand, dass es so ist. Herr Ströbele, sind deutsche Waffen für die Kurden im Nordirak die richtige Antwort darauf?
Nein, jedenfalls nicht so. Der Irak war mit Waffen angefüllt oder ist immer noch mit Waffen angefüllt bis in die Haarspitzen. Die ISIS oder IS, wie sie jetzt heißt, ist so stark, weil sie die Waffen, die die USA bei ihrem Abzug hinterlassen haben, nach dem Irakkrieg von Präsident Bush inzwischen in Besitz genommen haben. Es war grundfalsch, diese Armee, die die USA dort aufgerüstet haben, installiert und bezahlt haben, die hat nicht einen einzigen Schuss abgefeuert gegen die ISIS, sondern hat die geradezu willkommen geheißen, die Waffen übergeben, die ganzen Waffenlager. Und jetzt in diesen Raum, in dieses Gebiet, so ohne weiteres einfach neue, zusätzliche Waffen zu liefern, macht das überhaupt nicht besser. Zumal wir nicht wissen, in welche Hände die Waffen geraten. Die Kurden gibt es nicht, sondern es gibt sehr unterschiedliche Kurden, auch im Irak sehr unterschiedliche kurdische militärische Verbände, zwei, die dort ansässig sind und dann gibt es noch die PKK und dann gibt es noch die Kurden, die wieder ein bisschen anders sind aus dem Nordsyrien und alle brauchen natürlich Waffen. Der Krieg eskaliert dort und ich fürchte, dass auch die US-Bombenangriffe, die jetzt täglich da stattfinden, immer eingegrenzter werden. Jetzt bombardiert man ja nicht nur Stellungen der IS, sondern man bombardiert auch schon erst Tanklager, jetzt offenbar Gaslager, sodass die Stromversorgung ganzer Städte ausfällt. Und ich habe zu meinem Entsetzen auch gehört, dass schon Kornlager auch schon bombardiert worden sind.
Aber Herr Ströbele, lassen Sie uns noch mal zu den deutschen Waffen zurückkehren, die jetzt geliefert werden, überbracht werden. Auch einige Bundeswehrangehörige sind ja mittlerweile im Nordirak angekommen. Die Diskussion, die wir jetzt führen, nutzt ja den Menschen, die unmittelbar vom Tode bedroht sind, durch die IS-Milizen wenig. Die sagen, erstmal müssen wir uns jetzt zur Wehr setzen, brauchen entsprechende Waffen und die Diskussion können wir dann führen.
Ja, das ist die falsche Reihenfolge natürlich. Jetzt ist die Situation tatsächlich sehr weitgehend aussichtslos, weil eben man immer dachte, man liefert möglichst viel Waffen in die Gebiete, aus vielerlei Gründen, auch um Geschäfte zu machen. Und jetzt zeigt sich, wohin das führt. Das zeigt sich schon vorher nach Libyen, nach dem Libyenkrieg. Dann ging es in Mali weiter, dann ging es in der Zentralafrikanischen Republik weiter, ging es in Algerien weiter. Und so ist das hier auch. Es kann nicht so sein, dass einzelne Nationen, auch nicht die USA, auch nicht der US-Präsident, alleine bestimmen, was gemacht wird. Sondern das ist ein klassischer Fall für die Vereinten Nationen, für die UNO. Der Weltsicherheitsrat hat sich mehrfach mit der Situation im Irak und auch mit der IS beschäftigt. Er hat sogar Resolutionen verabschiedet, humanitäre Hilfe. Er hat jetzt sogar an die Staaten der Welt bestimmte Vorschriften gemacht, was sie innerstaatlich tun sollen, um nicht einen Nachzug an islamistischen Kämpfern dort zu haben. Aber er hat eins nicht getan, er hat sich mit dem Krieg konkret nicht beschäftigt und nicht gesagt, was ist jetzt der richtig eingegrenzte, von den Zielen her bestimmte Antwort auf diese ISIS.
Die Rolle der UNO wird uns sicher auch noch beschäftigen in dieser Diskussion. Herr Adamowitsch, macht Ihnen das als Vertreter der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie Sorgen, wenn Sie das nachvollziehen, dass eben zum Beispiel im Irak jetzt Waffen in den Händen der ISIS sind, die ursprünglich mal für einen ganz anderen Zweck gedacht waren?
Natürlich macht mir das Sorgen. Ich glaube aber, dass die Dramatik der Situation in diesem Raum es obsolet macht, im Grunde genommen über vermeintliche Fehler der Amerikaner vor 10 Jahren zu diskutieren. Ich habe da meine persönliche Auffassung, das, was die ganze Politik im Irak angeht, wie auch immer. Aber die Situation, die Menschenrechtssituation, viele andere Fragen, wir stehen kurz vor einem Völkermord, zwingt im Grunde genommen die internationale Gemeinschaft tätig zu werden. Es ist völlig unstrittig, dass hier vergewaltigt, dass ermordet wird, vieles andere mehr. Und wir müssen uns als Völkergemeinschaft die Frage stellen, ob man in einer aufgeklärten Welt, die vernetzt ist, ob wir dieses ertragen können und ertragen wollen. Und von daher glaube ich, dass die Entscheidung der Bundesregierung eine richtige ist, die irakischen Kurden mit Waffen zu unterstützen, die im Bundeswehrdepot gelagert ist. Ich glaube aber, dass man insgesamt hier mehr auch in Deutschland Verantwortung tragen möchte. Ich als Staatsbürger würde mir ungern vorhalten lassen von Belgiern, von Niederländern und anderen, dass wir eine der großen Nutzen dieser Welt sind mit unserer starken Wirtschaftskraft und dass wir nach dem Erreichen der deutschen Einheit mit der vollständigen staatlichen Souveränität nicht bereit sind, im Grunde genommen uns, ich sag mal, auch an friedenserhaltende Maßnahmen aktiver zu beteiligen. Bei friedenserhaltenden Maßnahmen sind wir leider immer noch in der Situation, und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, dass letztendlich der Einsatz von Waffen immer die Ultima Ratio im Grunde genommen einer politischen Entscheidung ist. Ich erinnere aber auch in dem Zusammenhang an eine Zeit, die noch gar nicht lange her ist, als wir die sogenannten Jugoslawienkriege gehabt haben, wo unmittelbar vor unserer Haustür in Europa gemordet worden ist, wo Frauen vergewaltigt worden sind, wo Völkermord stattgefunden hat. Und völlig unstrittig, nur mit dem Einsatz von Waffen, auch mit der Bombardierung von Belgrad, ist es möglich gewesen, im Grunde genommen im Vorfeld von Europa zumindest einigermaßen Verhältnisse wiederherzustellen, die, sagen wir, auch meinen Vorstellungen einer funktionierenden europäischen Zivilgemeinschaft entsprechen.
Herr Mölling, die Stiftung Wissenschaft und Politik berät Bundesregierung und Bundestag. Welche Empfehlung haben Sie abgegeben? Also vermutlich hat sich die Bundesregierung auch bei Ihnen konsultiert. Haben Sie mitgewirkt an dieser Entscheidung, die Waffen zur Verfügung zu stellen?
Also die Stiftung berät nicht den Bundestag, sondern die einzelnen Wissenschaftler machen das. Deswegen gibt es auch bei uns im Haus da sehr unterschiedliche Positionen dazu. Es gibt ja Kollegen, die haben gefordert, dass man mit Bodentruppen reingehen soll. Das ist in der Theorie richtig. In der Praxis wissen wir, dass es dazu keine politische Mehrheit gibt. Die gibt es in keinem europäischen Land zum jetzigen Zeitpunkt. Also stellt sich die Frage, was machen wir denn dann? Was können wir denn machen, was überhaupt denkbar ist? Wir wissen, es gibt auf der einen Seite eine Einladung des irakischen Staats, der irakischen Regierung, die zu dem Zeitpunkt noch intakt war, dass die Amerikaner in dem Gebiet tätig werden sollen und tätig werden können, um die irakische Armee zu unterstützen. Das ist sozusagen der formelle Grund, warum die Amerikaner tätig werden können. Jenseits dessen gibt es ja, wie soll man sagen, eine politisch unheimlich schwierige Gemengelage in dem Gebiet. Die Frage ist, ob man sagt, okay, wir halten uns lieber raus aus der ganzen Geschichte und warten, bis das Problem an unsere Grenzen kommt. Also dann ist die Frage, ab welcher Grenze ist es eigentlich unsere Grenze? Also ist die NATO-Grenze unsere Grenze? Dann haben wir das Problem ab heute. Oder ist es dann die deutsche Staatsgrenze? Und was ist das Problem? Also sind es die ISIS-Kämpfer? Oder geht es darum, dass wir mit den Flüchtlingsströmen, die aus den Regionen kommen, klarkommen müssen? Wann und wie gehen wir mit dem Problem um? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, jegliche Art von Prävention, die man hätte fordern können, hat, wenn es sie gegeben hat, versagt. Jegliche Form von Aufbau von Staat hat in der Region, in dem Land versagt. Das ist eine ziemlich blöde Situation. Es bleibt ihnen nicht mehr wahnsinnig viel zu machen. Es gebietet eigentlich nur noch die Möglichkeit der Nothilfe, den Leuten das zu geben, was wir ihnen noch geben können, wenn wir nicht bereit sind, uns selbst militärisch zu engagieren.
Aber wie sinnvoll ist ein solcher Schritt, wenn man nicht weiß, was am Ende rauskommen soll? Also ganz grundsätzlich ist das Problem ja bei Waffenlieferungen immer, dass man nicht voraussagen kann, was passiert mit diesen Waffen, wer wird sie möglicherweise erbeuten, genau. Vielleicht sogar in kurzer Zeit, vielleicht geraten sie in Feindes Hand und am Ende hat man den Konflikt eher verschärft.
Genau. Das kann aber nicht dazu führen, dass man vornherein sagt, Waffenlieferungen können auf keinen Fall passieren. Man muss einfach den einen Wert gegen den anderen abwägen und sagen, okay, was ist jetzt wichtiger? Kann ich das Risiko schlucken, zu sagen, okay, danach sind die Waffen möglicherweise weg. Ein Teil der Waffen wird dazu benutzt, um Autonomiebestrebungen der Kurden durchzusetzen. Gegen die Bedrohung, die zurzeit vor ihrer Haustür steht, nämlich, dass sie überrannt werden und umgebracht werden. Das ist die Frage, die man abwägen muss. Und wenn man sagt, nee, ich möchte eigentlich auf der einen Seite keine Waffen liefern, auf keinen Fall, dann muss man sagen, okay, was bin ich denn dann bereit zu machen? Was kann ich denn jetzt noch machen in dieser Situation?
Ich bin ja auch nicht dagegen, dass man was macht. Nur, man macht immer was, wenn es zu spät ist. Und Sie sagen so nett, angeblich sei der Krieg gegen den Irak schuld. Man hat mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, die das gewesen ist, man hat sich ja damals bemüht um ein UNO-Mandat 2003, das hat man nicht bekommen. Trotzdem haben die USA diesen Angriffskrieg gestartet mit an die 100.000 Toten. Und dieser Krieg war nicht nur nicht legitimiert durch die UNO, sondern beruhte auf einer Falschmeldung der US-amerikanischen Geheimdienste zusammen mit dem deutschen Nachrichtendienst BND. Das heißt, man hat sich mal eben geirrt, man ist auf irgendeinen Agenten reingefallen, der heute sagt im Fernsehen, ich habe ein Märchen erzählt, dass Saddam Hussein biologische Waffen produziert haben soll und ich dabei war. Das war alles erfunden und erlogen und darauf hat man den Krieg gestützt und jetzt ist man in einer Situation, die man selber angerichtet hat. Die Waffen, über die Sie sich zu Recht aufregen, dass damit gemordet wird, dass die Grundlage für Vergewaltigung, für Unterdrückung sind, die sind geliefert worden im Rahmen dieses Krieges, dieses völkerrechtswidrigen Krieges.
An dieser Stelle gibt es eine Wortmeldung aus dem Publikum, bitteschön.
Ja, Herr Ströbele, wir kennen uns ja. Mein Name ist Vedder. Wir haben uns ja schon öfter getroffen. Ich habe jetzt mal eine Frage. Als Saddam beseitigt wurde nach diesem Einsatz da von den Amerikanern und den Engländern, da haben die ja die Möglichkeit gehabt, einen Staat aufzubauen. Warum sind eigentlich diese Kulturen nicht in der Lage, einen vernünftigen Staat aufzubauen? Ich habe das Gefühl, dass die einen genetischen Webfehler haben. Klingt ein bisschen aggressiv, aber...
Das ist Rassismus. Das ist pur.
Das ist mir egal, wie sie das denn, aber die haben die Möglichkeit gehabt, die hätten einen Staat installieren können. Nämlich Saddam war ja nun auch nicht gerade so der Hit. Warum schaffen diese Leute das nicht? Geben Sie mir bitte mal eine Antwort darauf.
Weil die Interessen aller möglichen da mitgemischt werden. Bush hat behauptet, er bekämpft, hat er behauptet, obwohl alle um ihn herum es besser wussten und er auch, er bekämpft in Bagdad damals auch die Al-Qaida. Allen, die es wissen wollten, war klar, dass Saddam Hussein ein heftiger Gegner, ein Feind der Al-Qaida war. Aber Bush war kein Argument. Er hat sich ja sogar auf Gott berufen, das sei ihm von Gott gesagt worden, dass er dort eingreifen müsse, hat diesen fürchterlichen Krieg gemacht. Und dieser Krieg hat zu einer Brutalisierung geführt, hat zu einem Aufhetzen der verschiedenen islamischen Gruppierungen geführt, hat zu einem Krieg zwischen diesen Religionen geführt und mit denen haben wir es heute noch zu tun. Das ist alles geschürt worden in diesem Krieg. Das heißt, man ist auch da reingegangen und hat nicht gesagt, ich setze jetzt den Saddam Hussein ab, sondern hat dort versucht, der Bevölkerung was aufzudrücken, was sie nicht wollte. Und das ist heute noch so. Also wenn jetzt gesagt wird, die irakische Regierung, die hätte ja gesagt, kommt mal hier rein. Welche irakische Regierung eigentlich? Und welche irakische Armee wird eigentlich jetzt unterstützt? Die irakische Armee in den Gebieten, in denen die ISIS ist, hat kollaboriert. Die sind zu großen Teilen übergelaufen zu ISIS. Die haben nicht nur keinen Schuss abgefeuert, sondern haben bereitwillig diese riesen Waffenarsenale, die die US-Amerikaner da angelegt haben, übergeben.
Ob da die amerikanischen Waffen von den IS-Truppen geklaut worden sind oder wie auch immer, es findet ein unerträglicher Völkermord dort statt. Im Grunde genommen, und die internationale Völkergemeinschaft ist bis heute nicht in der Lage gewesen, auf eine solche Situation im Grunde genommen eine gerechte Antwort zu finden. Dass wir die gerechte Antwort nicht mit dem Aufbau von Kulturen und von Verwaltung und Politik hinkriegen, das wissen wir auch, sondern hier bedarf es einer unmittelbaren Reaktion. Und deswegen ist meine Position die, dass das, was die Bundesregierung hier entschieden hat, im Grunde genommen das Minimum dessen ist, um einen internationalen Beitrag zu leisten, um dort sagen wir, tatsächlich Völkermord zu vermeiden. Die Frage, die wir dann hinterher erörtern sollten, da hat ja auch Herr Ströbel darauf hingewiesen, wie sieht die völkerrechtliche Legitimation aus? Manchmal muss man auch die Frage stellen, im Grunde genommen, wenn man akut handeln muss, ob man immer genau in die Gesetzesbücher reinschauen muss oder nicht.
An dieser Stelle machen wir einen Punkt für kurze Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Anschließend diskutieren wir weiter. Frieden schaffen ohne Waffen forderte einst die Friedensbewegung oder zumindest mit immer weniger Waffen. Aber die Abrüstung scheint auf der Strecke zu bleiben. Dafür sind militärische Konflikte weiterhin an der Tagesordnung, wird mit Rüstungsexporten Geld verdient. Und gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, wie, wenn nicht auch mit Waffengewalt, sollen zum Beispiel die Menschen im Nordirak vor islamistischen Gräueltaten geschützt werden. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Bündnisgrünen, Georg Wilhelm Adamowitsch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und Christian Mölling, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die neben anderen auch Bundesregierung und Bundestag berät. Die Situation im Irak scheint verfahren zu sein. Die Amerikaner haben diesen Krieg begonnen vor Jahren und haben ihn nicht zu Ende geführt, haben ihn nicht zu Ende führen können. Derzeit sind islamistische Terroristen auf dem Vormarsch, bedrohen Menschen unmittelbar mit dem Tode. Die Bundesregierung schickt Waffen dorthin. Herr Mölling, am Anfang, wir haben vorhin schon ausführlich darüber diskutiert, stand ein Kriegsbeginn, der nicht dem Völkerrecht entsprach. Die Amerikaner haben einen Grund genannt, der auch anschließend nicht stichhaltig war, haben nicht die Gremien der UNO bemüht, sondern haben diesen Beschluss praktisch selbst herbeigeführt, dorthin zu gehen. Müsste man das ganze Unternehmen jetzt nochmal in Frage stellen, anstatt mit neuen Waffen den Konflikt weiterführen zu wollen?
Die Rückwärtsgewandtheit in der Diskussion ist, glaube ich, das, was das größte Problem ist. Zu versuchen, jetzt die Geschichte neu auszudeuten, wird uns mit Blick auf die Frage, was ist die politische Lösung, die wir jetzt anstreben können und die wir in Zukunft haben können und wie soll die Zukunft des Irak aussehen auf der einen Seite, wie soll die Zukunft der Kurden aussehen auf der anderen Seite und wie soll die Zukunft des Mittleren Ostens insgesamt ansehen, darauf gibt es keine Antwort darauf. Es lässt zumindest nur zu sagen, was in der Vergangenheit schon falsch gemacht worden ist und was deswegen eine historische Last ist. Das nochmal alles wieder zu wiederholen, bringt uns, glaube ich, keinen Schritt weiter. Es ist auch völlig klar, dass ich glaube, keiner in der Bundesregierung und ich glaube auch keiner im Bundestag, hoffe ich zumindest, glaubt, dass die Lieferung von Waffen eine Lösung des Problems ist. Das ist nur der Versuch, sich so viel Luft zu verschaffen, wie einigermaßen möglich ist, um weitere Lösungen für die Kurden erstreben zu können. Es ist ja auch nicht so, dass nur Waffen geliefert werden an die Kurden, sondern man versucht ja gleichzeitig die IS an mehreren Fronten und in mehreren Bereichen, also nicht nur im militärischen Bereich, sondern vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich zu treffen. Der Grund, warum die Amerikaner angefangen haben, die Erdgasanlagen und die Erdölanlagen zu bombardieren, ist auch relativ klar. Man weiß relativ genau, dass man den IS nur stoppen kann, wenn man die Geldquellen stoppt. Ansonsten wird es da keinen Stopp geben in dem Zusammenhang.
Und haben wir wieder eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Ich bin Shukriye Dogan, komme ursprünglich aus der Türkei, war vor einem Monat in Syrien, in Rojava. Und ich frage mich, warum die ganze Zeit nur über Irak gesprochen wird und Kurden im Irak. Und mit keinem Wort hier die Kurden oder ich muss eher sagen die Bevölkerung in Rojava, die vielfältig ist. Sie besteht aus Kurden, Christen, Armenier, Assyrier, Syriani, Chaldeer, Turkmen. Die sind auf dringende Hilfe angewiesen. Wir gucken jeden Tag, jede Minute Nachrichten, weil das kann sehr schnell umschwenken, dass die ISIS vor Ort ist und dass ein Massaker geschieht. Warum unterstützt man nicht diese Gruppen, die wirklich gezeigt haben, dass sie kämpfen, dass sie als Retter einer ethnischen, religiösen Gruppe dagestanden haben? Das ist eine Kraft, die man unterstützen muss, weil die vor Ort kämpft und nicht abhaut und die Waffen der ISIS übergibt.
Also das sind im Grunde Fragen an alle Beteiligten. Ich würde aber mit Herrn Ströbele mal beginnen, denn Herr Ströbele, mittlerweile engagiert sich der Westen ja auch in Syrien. Die Amerikaner haben entschieden, wir werfen auch Bomben auf ISIS-Stellungen in Syrien. Sollte die Bundesregierung, sollte Deutschland überprüfen, ob man sich dort auch engagiert?
Natürlich muss man sich da engagieren. Aber man hat auch dieses Problem selbst produziert. Es findet in Syrien seit Jahren jetzt Krieg statt. Und wie die Amerikaner schon die Taliban aufgerüstet und militärisch stark gemacht haben in Afghanistan oder Al-Qaida ursprünglich, so haben sie auch mindestens zugelassen, dass sowohl von der Türkei diese ISIS und andere islamistische Terrorgruppen stark geworden sind, eine große Macht geworden sind, als auch mit ihren nächsten Verbündeten Saudi-Arabien und Katar Waffen geliefert haben, Geld geliefert haben. Und die Türken haben die islamistischen Kämpfer, über die heute so viel geredet wird, aus Europa und aus anderen Teilen der Welt, das sollen ja Tausende sein, die dahin gehen, sogar als Selbstmordattentäter dahin gehen, haben die Türken durchgelassen. Sie haben sie sogar mit Bussen an die Grenze gefahren, nach Syrien hingefahren. Plötzlich sagen sie, ja, jetzt überlegen wir, jetzt war der neue Präsident der Türkei in den USA und da haben sie ihm offenbar zugesetzt und jetzt sagt er, naja, er wird sich das alles nochmal überlegen. Aber jetzt will er genau da einmarschieren, wo die ganze Zeit schon die Kurden ja in Gefahr gewesen sind. Oder das sind nicht nur Kurden, da haben sie ja auch recht, das sind verschiedene Ethnien. Aber wo die ganze Zeit in Gefahr bedrängt sind von den islamistischen Armeen, das ist ja schon seit Monaten. Ich habe schon vor einem halben Jahr dringend einen Brief geschrieben, um Leute von dort nach Deutschland zu holen, zu Verwandten oder hierher geschickt. Ich kenne die Situation dort. Bei mir waren die Kurden, die Verwandten, die hier in Berlin leben von denen und haben mir das alles geschildert und das ist ja auch unstrittig. Das heißt, man hat erst auch da ein Problem geschaffen und jetzt sagt man, jetzt müssen wir das Problem lösen, also bombardieren wir, entziehen zum Teil der Bevölkerung dort auch die Lebensgrundlage. Wenn sie die Kraftwerke da bombardieren, wenn sie die Gaskraftwerke bombardieren und die keine Elektrizität mehr haben, das trifft ja nicht nur die ISIS-Kämpfer, die wahrscheinlich noch am wenigsten, sondern die Bevölkerung dort, die das braucht, die das für Kühlschränke, die das braucht. Und man weitet den Krieg jetzt auch ohne ein Konzept, was von der internationalen Gemeinschaft abgesegnet ist.
So Stichwort, nicht Stichwort internationale Gemeinschaft und Konzept. Herr Mölling, also offenbar der Druck ist groß. Wir haben das auch gerade gehört. Also die Menschen in der Region erwarten auch, dass von außen her Hilfe kommt, dass die internationale Gemeinschaft handelt. Ist das jetzt eine Aufgabe, wo die UNO unbedingt ran muss?
Also wenn Sie mich formal fragen, nicht unbedingt. Wenn Sie eine Regierung haben, wie auch immer die zustande gekommen ist, völlig irrelevant. Dazu sagt das Völkerrecht überhaupt nichts, ob es demokratisch gewählt sein muss oder nicht gewählt sein muss. Wir sprechen ja, jetzt gerade erstmal über den Nordirak.
Nein, wir sprechen
über den Nordirak. Und Assad hat ja zurzeit auch keine Probleme. Er hat ja nicht bei der UNO dagegen protestiert, dass die Amerikaner seinen Luftraum überfliegen und Stellungen der IS in Syrien bombardieren, weil es ihm hilft. Ja, das ist ja so. Ja,
was ist denn die Rechtsgrundlage?
Die Rechtsgrundlage ist, zumindest für die Aktionen der Amerikaner, die im Nordirak stattfinden, dass die irakische Regierung sie eingeladen
hat. Wir reden von Syrien.
Wir haben nicht nur von Syrien geredet,
letzte Wortmeldung ging ja um Syrien, dass also auch die Menschen in Syrien.
Also offensichtlich doch nicht um das Problem. Sagen Sie auch, dass völkerrechtswidrig ist.
Wieso soll es denn völkerrechtswidrig sein? Haben sich die Syrer beschwert? Hat sich Assad deswegen beschwert?
Der muss sich nicht beschweren, sondern er müsste sie reinholen.
Nein, er muss sich beschweren deswegen. Er müsste deswegen, wenn er sagt, na, das geht so nicht.
Komm, erzählen Sie mir doch.
Ströbele, ich bitte Sie. Aber das muss doch jetzt nicht sein. Ne?
Souverän. Herr Adamowicz,
das ist doch wirklich
wie ist Ihr Kommentar?
Etwas schwierig.
Also ich habe natürlich mit Herrn Ströbeler nicht meine Schwierigkeiten, aber im Grunde genommen, ich denke mir meinen Teil, so wie er argumentiert, so geht das nicht. Wir haben doch mit der IS eine ganz andere Situation. Wir haben dort, ich sage mal, eine Entwicklung, die sich, sag mal, den Grundsätzen, ich sag mal, jeder staatlichen Regelung entzieht. Da ist eine Gruppierung, die sehr stark geworden ist und die heute Unrecht und Völkermord begeht. Im Grunde genommen, für die gibt es keinerlei staatliche Legitimation und wie auch immer. Und von daher kommen wir auch wahrscheinlich zu einer sehr schwierigen Beurteilung, wenn wir über die Frage einer UN-Mandatierung diskutieren müssten, im Grunde genommen, verbrecherischen Taten dieser ISIS in dieser Region zu unterbinden. Das geht nicht im Grunde genommen, weil es für die ISIS überhaupt keine völkerrechtliche Legitimation oder wie auch immer gibt. Deswegen ist hier letztendlich, ich sage mal, notwendig, dass etwas gemacht wird. Und ich habe das eben gesagt als Staatsbürger, mir erscheint es immer, dass wir noch mehr machen könnten. Der zweite Punkt natürlich, Herr Ströbele, ist, wenn wir über solche Dinge reden, die Frage der Mandatierung der UN, das ist völlig klar, das ist in den Artikeln entsprechend geregelt, aber ich will auch auf den Artikel 51 hinweisen. In dem Artikel 51 ist das Selbstverteidigungsrecht von Staaten vor einem möglichen Entschluss des Sicherheitsrates genau festgelegt. Das heißt, im Grunde genommen unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch völkerrechtlich legitimiert militärische Gewalt als Ultima Ratio einsetzen, wenn nicht ein Beschluss des Sicherheitsrates vorliegt. Die Väter der UN haben sich da schon Gedanken gemacht, im Grunde genommen, warum eine solche Regelung vielleicht notwendig ist. Aber auch diese kommt hier nicht recht zum Tragen, im Grunde genommen, weil wir es bei den islamischen Verbrechern hier rund unterwegs sind. Und da kann ich solche wie Sie nicht drüber lachen. Im Grunde genommen ist tatsächlich, auch wenn vorher politische Fehler gemacht worden sind, da bin ich sogar näher bei Ihnen, als Sie glauben, was den Irak und die Amerikaner angeht, ist jetzt im Grunde genommen Handlung angesagt. Und der Bericht, den wir eben gehört haben, zeigt doch die Verzweiflung der Menschen, die dort unten sind. Und nun kann ich nicht kommen und sagen, ich berufe mich auf die Fehler der Vergangenheit und ziehe meine Verantwortung im Grunde genommen zurück und tue nichts. Das wäre nicht so mal die Konsequenz dessen, was Sie hier in die Diskussion reinbringen. Die kann ich als Bürger dieses Landes nicht zu verstehen. Ich habe im Übrigen die Bundesregierung und Parteien nicht zu vertreten, sondern ich sitze hier im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, als Bürger dieses Landes. Und um auch das Stichwort, was Sie gebracht haben, wir würden daran verdienen, ist natürlich Quatsch, weil die Sachen, die darunter gebracht werden, aus Bundeswehrbeständen kommen, die nicht gebraucht werden, verdient also unsere Industrie auch nichts dran. Nur um das auch hier vorne noch einmal klargestellt zu haben.
Ich hätte eine Frage in dem Zusammenhang noch. Also Herr Ströbele, glauben Sie, dass Russland einem UN-Mandat zustimmen würde, nachdem, wie es sich in den letzten 3 Jahren gegenüber Syrien und gegenüber den anderen Ländern in dem Bereich verhalten hat? Ja. Politische Bewertung, rein weg von den formalen Artikeln der UN-Charta, Wissen wir, wir haben 5 ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Glauben Sie, die Russen würden einer solchen Aktion zustimmen? Ja oder nein?
Wir sind hier nicht in der Kirche, es geht hier nicht um Glauben, sondern es geht
Sie können eine politische Bewertung dazu abgeben.
Es geht um politisches Handeln.
Ja.
Und bisher, ich habe schon darauf hingewiesen, haben sowohl Russland als auch China allen Resolutionen zugestimmt. Auch den Resolutionen, dass man beispielsweise keine islamistischen Kämpfer mehr nach Syrien schicken darf oder überhaupt aus dem eigenen Land rauslassen darf. Da haben sie auch zugestimmt. Man hat es ja bisher nicht mal versucht. Es gibt keinen einzigen Vorschlag, auch von der Bundesregierung nicht. Es gibt keinen Vorschlag, bei der UN in den Sicherheitsrat zu gehen und zu sagen, wir schlagen die und die Resolution vor, das und das Mandat zu erteilen, da und dafür. Dann kann man ja sehen, ob man darüber verhandelt, ob die gar nicht verhandeln, ob sie dafür sind. Aber überhaupt nicht das zu versuchen, sondern zu sagen, das macht Obama alleine oder die Bundesregierung oder Europa. Als allererstes müsste man mal dem NATO-Partner Türkei schon beibringen, dass man zukünftige Terroristen der ISIS nicht durchs eigene Land durchlässt und nach Syrien lässt.
Zustimmung.
Ja, und warum macht man das nicht?
Dann, weil wir erst hier helfen müssen. Wir müssen den verzweifelten Menschen, die vor der Ermordung stehen, denen müssen wir
helfen. Reden Sie doch nicht an der Sache vorbei und dann kann man denen immer auch noch helfen. Ich bin nee, auch Sie, dafür, Sie ihnen zu helfen. Aus. Aber man muss erst mal den Nachschub.
Nein, Sie müssen den Leuten
Nachschub
helfen.
Auf. Nein, man muss zeigen, dass man es ernst macht.
Wir haben wieder jemanden im Publikum, der sich gerne äußern möchte. Bitte schön.
Mein Name ist Yılmaz Güney von Föderation der jüdischen Vereine in Deutschland. Hier wird halt wieder unheimlich viel diskutiert, viel um heißen Brei gesprochen, aber es muss schnell halt gehandelt werden und wir können halt nicht irgendwie wieder monatelang diskutieren, bis irgendwas unternommen wird. Die Waffenlieferung an die Kurden im Irak ist keine Lösung für mich, sondern wir brauchen ein Gesamtkonzept. Es muss bis zu Ende durchdacht sein. Es haben nicht die Leute, die jetzt die Waffen bekommen haben, den Fluchtkorridor für die Jesiden in Schengal frei gekämpft, sondern es waren die Volksverteidigungseinheiten der JPG in Nordsyrien. Und deswegen finde ich einfach, es wird hier vieles einfach ausgeblendet, die Realität wird ausgeblendet und man möchte auch einiges nicht wahrhaben. Auch die Türkei als NATO-Mitglied muss einfach den Zeigefinger erhoben bekommen. So geht es nicht. Wie sie sich verhalten, auch von der internationalen Gemeinschaft. Ich erwarte das auch von der, appelliere auch an die Bundesregierung, dass sie halt dort Druck ausüben und auch die Türkei, dass es so nicht geht. Es müssen auch die Truppen halt in Nordsyrien unterstützt werden, damit sie auch sich wehren können. Deswegen meine Bitte an Sie, wirklich konkret, welche Schritte werden halt von der Bundesregierung demnächst unternommen, von Ihrer Seite, was wollen Sie tun in Zukunft, damit man diesen Menschen helfen kann?
Die Bundesregierung sitzt jetzt hier nicht im Podium, also wir können jetzt nicht für die Bundesregierung antworten, aber natürlich stellt das Herr Mölling auch nochmal die Frage, also ein Gesamtkonzept, ein Plan, der alle wesentlichen Kräfte berücksichtigt, der jetzt kein Schnellschuss ist, sondern der auch für die Zukunft eine Lösung verspricht. Ist das nicht doch der Hinweis darauf, dass man das in der UNO diskutieren muss, dass man für die Gesamtregion ein Konzept finden muss und dass es nicht ausreicht, wenn man kurzfristig handelt und vielleicht sogar ja mitverantwortlich ist dafür, dass die Probleme überhaupt erstmal da sind?
Also wir haben doch in der Region gesehen, und ich spreche jetzt nicht nur von Syrien auf der einen Seite oder Irak auf der anderen Seite, sondern wir müssen ja mittlerweile sehen, dass der gesamte Norden des Mittleren Ostens im Grunde genommen droht, in Instabilität und Chaos zu versinken. Wir haben gesehen, dass die Möglichkeiten dort vor Ort für, ich sag mal, den Westen, also sei es die Türkei, sei es Deutschland, sei es Großbritannien oder die USA, nur begrenzt vorhanden sind. Man ist nicht machtlos, aber man ist auch nicht machtvoll im Sinne von, man kann alles da bewegen. Mit Blick auf Syrien, als der Bürgerkrieg in Syrien angefangen hat, war relativ schnell klar, dass es eine Schutzmacht für Syrien, für Assad gibt, nämlich Russland, die sagen bis hierhin und nicht weiter. Und dann fehlen ihm bestimmte Elemente, um überhaupt eine Lösung herbeiführen zu können. Also jetzt zu glauben, der Westen hätte die große Macht und könnte da alles bewegen, nein, das kann er nicht. Dazu ist er nicht in der Lage. Das hat was damit zu tun, weil sozusagen auf der großen Ebene die Unterstützung fehlt. Also im UN-Sicherheitsrat das zu diskutieren ist wunderbar und schön, wird aber zu nichts führen, weil eine Resolution in dieser Richtung keine Aussicht auf Erfolg hat. Deswegen wird übrigens auch ein Antrag nicht gestellt. Deswegen, Herr Ströbele, es ist relativ einfach, wenn Sie sich angucken, wie so eine Politik abläuft. Und ich hätte gedacht, Sie wüssten das. Dann ist es so, dass sie keine Anträge stellen, die nicht durchgehen, weil sie nämlich vorverhandeln. Und dann werden sie in den Vorverhandlungen merken, oh, hier geht es nicht weiter. Es dann werden
keine
Ihnen,
Verhandlung hat
Herr
keine
Ströbele,
stattgefunden darüber.
Haben Sie...
Über
haben
ein
sie,
Mandat ist, hat noch keine
Nein, natürlich. Halt, ich habe es Ihnen doch gerade erklärt, warum nicht. Haben Sie mir zugehört. Es wird nicht darüber verhandelt. Es wird auch kein, es setzt keiner ein Schriftstück auf, weil schon in den Vorverhandlungen, in den Gesprächen der Botschafter untereinander, der Botschafter signalisiert aus Moskau oder aus Peking, tut uns leid, wir sehen hier keine Möglichkeit. Wir werden einer solchen Resolution nicht zustimmen. Also warum soll man sich die Energie dazu nehmen?
Das stimmt doch nicht. Das hat der Botschafter Russlands nicht getan.
Oh Gott. Das,
wann denn? Wo
komme ich mal von dem Punkt zurück auf die Frage, was können wir in dem Bereich noch machen? Also wie gesagt, der Westen ist an dem Punkt relativ nicht machtlos, aber er kann nicht all das bewegen, was er gerne bewegen wollte. Und wir sehen auch, dass der Westen sich ja nicht einig ist. Wir haben das Thema Türkei eben angesprochen. Der türkische Präsident muss auf die inneren Kräfte in seinem Land Rücksicht nehmen, die ihn nicht nur gewählt haben, sondern die ihn politisch unterstützen. Das ist eine relativ starke konservative Strömung innerhalb seines eigenen Volkes, die vor allen Dingen die Grenzpolizei und die Gendarmerie stellt. Da müssen Sie aufpassen, dass Sie die Gratwanderung hinkriegen und Sie nicht eher Sympathien noch schüren und damit die Grenze poröser machen, als sie jetzt im Grunde genommen schon ist. Also so einfach mal zu sagen, jetzt geh mal hin zu den Türken und zeig denen mal den Zeigefinger, so einfach wird es halt nicht gehen. Das ist auch ein souveräner Staat. Und wenn Sie fordern, dass die Amerikaner da hingehen und sollen denen mal den Finger zeigen, ja, was ist das denn? Das heißt, sie akzeptieren und erkennen an und fordern sogar, dass die Amerikaner ihre Hegemonialposition weiterhin ausspielen und damit sozusagen die hegemoniale Struktur auf der Welt aufrechterhalten, die sie ja unter anderem auch dazu nutzen.
Sind wir denn in der NATO oder sind wir nicht in der NATO gemeinsam mit der Türkei?
Wir sind in der NATO mit der Türkei, aha, natürlich. Das ja, heißt doch aber nicht, das da heißt doch aber nicht, Moment.
Kann man doch mal hingehen und sagen, sie können, lieber Freund, Alliierter.
Natürlich, und glauben Sie, das haben die Amerikaner nicht gemacht? Und was glauben Sie, was Herr Erdogan geantwortet hat daraufhin?
Ich war nicht dabei.
Sehen Sie? Also von daher braucht man nicht glauben, dass das alles so eine einfache Geschichte ist. Die Deutschen haben ja auch den Amerikanern nicht zugestimmt, insofern, dass sie gesagt haben, wir nehmen zurzeit teil an der Bombardierung gegen die IS. Da sehen wir ja feine Unterschiede, wie jeder einzelne Staat sich hier verhält, weil es in Deutschland auch nicht zustimmungsfähig wäre, dass wir uns an diesem Punkt wieder sozusagen in diesem Bereich militärisch engagieren. Nicht nur, weil wir allgemein mit militärischen Engagements ein Problem haben, sondern auch, weil wir sehr wohl sehen, dass die Amerikaner primär eine Verantwortung in der Region haben.
Gut, beim Blick auf die Uhr müssen wir zunächst wieder eine kurze Pause einlegen für die Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Der Frieden muss bewaffnet sein, das wusste schon Wilhelm Busch vor 110 Jahren in seiner Fabel von Fuchs und Igel. Aber gilt das auch heute noch, wo sich die Welt allein mit den angehäuften Atomwaffen x-mal in die Luft sprengen könnte und wo bei Kriegen in vielen Teilen der Welt Menschen sterben, Probleme aber häufig nicht gelöst werden? Hat Bundespräsident Gauck recht mit seiner Forderung, Deutschland müsse sich stärker in der Welt engagieren, notfalls auch mit Waffen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Bündnisgrünen, Georg Wilhelm Adamowitsch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und Christian Mölling, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berater unter anderem der Bundesregierung und des Bundestages. Und gleich zum Einstieg gibt es wieder eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Warum wird Rojava nicht anerkannt? Wenn man Rojava anerkennen könnte, könnte man ihnen auch die Waffen geben, damit sie sich gegen die Panzer der IS wehren können. Ansonsten können sie sich nicht verteidigen.
Rojava ist die Region in Syrien.
Rojava existiert seit dem 19.07.2012. Da hat sich dann eben ein Staat gebildet nach dem Rätesystem, Volksräten.
Auf syrischem Staatsgebiet, aber hat sich aber für selbstständig erklärt.
Das, was sie syrische, kurdische Gebiete nennen.
Die Weltgemeinschaft muss auch mal eine klare Position, und insofern nehme ich das auf, zu der Frage entwickeln, sind wir bereit, einen kurdischen Staat oder Teilstaat, als das ist ja dasselbe Problem im Nordirak. Auch da streben große Teile der Kurden einen eigenen Staat an, einen selbstständigen Staat. Und da traut sich keiner was zu sagen. Alle mogeln sich um das Problem rum, weil sie nicht wissen, wie sie das den Türken und dessen Präsidenten klar machen sollen, vor allen Dingen dessen Militär klar machen sollen. Und deshalb wird sowas nicht akzeptiert. Eigentlich müsste zu dem großen Wurf und zu der großen Lösung, die man macht, die Lösung der Kurdenfrage dazugehören. Da gebe ich Ihnen recht.
Aber da sind wir ja schon wieder bei dem Ausgangspunkt. Also mit Waffen kann man möglicherweise zunächst mal Menschen helfen, ihr nacktes Leben zu verteidigen. Aber Ein Problem größeren Ausmaßes kann man damit nicht lösen. Man müsste einen Waffenstillstand haben, man müsste Frieden schaffen und dann müsste man sehen, wie die politischen Kräfte in der Region ihre Probleme ohne Waffen lösen. Das spricht doch dafür, abzurüsten und nicht auf Waffen zu setzen, Herr Adamowitsch.
Nein, noch einmal, hier muss akut geholfen werden, da haben wir drüber diskutiert und das hat auch leider etwas zu tun, im Grunde genommen, dass man die Peschmerga mit Waffen ausrüsten muss, im Grunde genommen, damit sie dann auch in der Lage ist, mal Völkermord unten weiter zu vermeiden. So, jetzt kommt ja der zweite Punkt. Da möchte ich gerne, sagen wir, auch eine Anmerkung machen zu dem, was Herr Ströbele gesagt hat. Da liegen wir gar nicht weit auseinander. Wo wir überhaupt keine Vorstellung haben, ist im Grunde genommen, ich sag mal, wie die politische Lösung in Zukunft aussieht. Da sind doch alle bisherigen Erfahrungen nicht erfolgreich gewesen. Und ich glaube, wir müssen aber aufpassen, dass wir europäische Erfolgsmodelle nicht immer zum Maximum dessen machen, um zu glauben, dass diese Lösungsmöglichkeiten für solche Regionen bedeuten würden.
Nun sprechen wir über deutsche Militärhilfe. Im konkreten Fall ist es eine relativ geringe Größenordnung. Aber ganz grundsätzlich sieht sich die Bundesregierung ja herausgefordert, international sich stärker einzubringen, möglicherweise auch militärisch. Und gleichzeitig gibt es Nachrichten, dass Bundeswehrsoldaten festsitzen, weil die Transall-Maschine veraltet ist, es keine Ersatzteile gibt, weil dies und das nicht funktioniert. Jetzt gibt es immer mehr Wortmeldungen von verschiedenen Bereichen der Bundeswehr. Und man könnte den Eindruck haben, wir diskutieren über Dinge, die die Bundeswehr, die Deutschland gar nicht in der Lage ist zu leisten. Übernehmen wir uns da eigentlich?
Nein, in dem Fall nicht. Es handelt sich ja dort um eine Ausrüstungslieferung mit militärischem Gut und da sind 7 Soldaten runtergeflogen, um dann, ich sag mal, die Soldaten dort unten entsprechend an diesem Gerät einzuweisen. Es findet auch, ich sag mal, eine Einweisung in Deutschland statt, weil manches Militärgerät im Grunde genommen auch einer spezifischen Ausbildung bedarf, die man dort unten nicht leisten kann. Das ist das eine. Das zweite ist, völlig unstreitbar, dass die Bundesrepublik Deutschland an den verschiedensten Stellen weltweit auch mit europäischen und UN-Mandaten auch militärpolitische Verantwortung trägt. Das halte ich für richtig. Die Frage, ob das ausreichend und genug ist, das muss die Politik entscheiden. Das Problem, was wir, glaube ich, in Deutschland haben in dieser Frage, ist, dass wir nach der Erlangung unserer vollen staatlichen Souveränität auf Grundlage der 2+4-Verträge nach der deutschen Wiedervereinigung noch nicht eine konsistente politische Diskussion in Deutschland haben über die Frage, was bedeutet Sicherheit, was bedeutet Verteidigung und was bedeutet Verantwortung, wie wir es in anderen Ländern haben, Herr Ströbele. Das ist unbestritten. Mir ist zu wenig, was im Deutschen Bundestag passiert. Nicht? Da haben wir den einen oder anderen Fall, der dann parlamentarisch diskutiert wird. Wir haben einmal im Jahr den Bericht des Wehrbeauftragten und vieles andere mehr. Aber eine geschlossene Diskussion, politische Diskussion in Deutschland über die Frage, auch was andere von uns erwarten und wie wir auch im Lichte, ich sag mal, der Erkenntnis unserer eigenen Vergangenheit nach 2 verlorenen Weltkriegen und für Weltverbrechen, für die wir verantwortlich gewesen sind, da müssen wir, glaube ich, stärker mit uns selber diskutieren. Und diese Diskussion findet in einer geschlossenen Breite Sicherheit, Verantwortung, Souveränität nicht statt. Und deswegen tun wir uns so schwer, im Grunde genommen, dann auch mit solchen Anmerkungen wie dem Bundespräsidenten umzugehen, der ein sehr mutiges Wort auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar dieses Jahres gesprochen hat. Und er ist dann von der Kirche und so weiter dahingehend kritisiert worden. Man müsste ja fast das Gefühl haben, dass man diesem ehemaligen Pfarrer aus der DDR im Grunde eine Kriegsschreiber-Mentalität unterstellt. Das erachte ich hier für eine völlig absurde Diskussion, die in Deutschland stattfindet. Und da müssen wir noch ein bisschen mehr Souveränität lernen, um dort auch entsprechend mit umgehen zu können.
Verantwortung übernehmen ist immer richtig. Aber Verantwortung übernehmen und gleichzeitig zu sagen, das heißt militärische Verantwortung übernehmen, ist falsch.
Kann Ultima Ratio kann das sein?
Ich kann gut verstehen, dass Sie das gut finden, weil das Ihr Arbeitsbereich ist, möglichst viel Waffen zu verkaufen.
Ist doch Quatsch.
Na, sind Sie das oder nicht?
Da
sind
trotzdem Sie doch Quatsch, kann ich Ihnen erklären, wollen Sie aber nicht hören, können wir extra machen.
Ja. Also Sie sollen Waffen verkaufen und dass deshalb solche Töne vom Bundespräsidenten Ihnen gefallen, kann ich nachvollziehen.
Töne vom Bundespräsidenten, was ist das überhaupt für eine Einstellung eines deutschen Parlamentariers, so über unser Staatsoberhaupt zu reden? Da kriege ich ja hier Gänsehaut.
Wieso denn? Der Bundespräsident hat gesagt, wir sollen Verantwortung.
Töne des Bundespräsidenten, das ist eine Diskreditierung des Staatsoberhauptes.
Wieso denn?
Wo sind wir denn überhaupt?
Der Bundespräsident hat gesagt, Verantwortung übernehmen, da folge ich ihm. Gott. Der Bundespräsident hat gesagt, das heißt auch militärisch, da folge ich ihm nicht.
Ist in Ordnung.
Und ich habe gesagt, ich kann verstehen, dass Sie das gut finden, weil Sie dann mehr Waffen verkaufen können, weil Sie haben einen Bericht nicht erwähnt. Sie haben den Bericht des Wehrbeauftragten erwähnt, der gesagt hat, die Bundeswehr ist schlecht ausgerüstet. Auch das gefällt Ihnen, weil können Sie noch mehr Waffen verkaufen, weil Sie ja die Bundeswehr nun ausrüsten müssen. Da muss nur das Geld dafür da sein. Sie haben nicht erwähnt, der jährliche Bericht über Waffenexporte. Ja. Und das ist das, der Industriebereich, den Sie vertreten, Waffenexporte, die immer mehr werden und gerade Kleinwaffen werden, die überall auf der Welt, auch nicht nur NATO, nicht nur in der EU, also in den europäischen Ländern verkauft werden, sondern immer mehr inzwischen zu fast 2/3 von Deutschland, überall in der Welt, in Ländern der dritten Welt. Und mit diesen vielen Waffen, insbesondere mit den Kleinwaffen, tragen Sie eine Mitverantwortung dafür, dass die Konflikte dort immer kriegerischer und kriegerischer ausgetragen werden.
Den Nachweis im Grunde genommen, dass irgendwo eine militärische Auseinandersetzung, egal ob Libyen, wie auch immer, auf Grundlage von deutschen Waffen geschehen ist, den können Sie heute auch nicht bringen,
weil aber Sie gar nicht leisten können. Libyen.
Wo denn? Ja, wo denn? Weil Sie da, weil Sie jemals 20 Gewehre irgendwo gefunden haben, ist auch nicht damit ein Nachweis gebracht, im Grunde genommen, dass die deutschen Waffen ursächlich seien für das, was in Libyen passiert ist.
Sie haben auch in den Irak, Sie haben in den ganzen Bereich, über den wir vorhin geredet haben, Kleinwaffen in Hunderttausender Stückzahlen geliefert. Da tragen Sie mit eine Verantwortung für diese Militarisierung.
Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsexporteur weltweit und beliefert unter anderem auch Staaten im Nahen Osten. Das wird immer wieder heftig diskutiert, ob das denn ins politische Konzept Deutschlands hineinpasst, weil gerade in dieser Region ja viele Konflikte am Entstehen sind und völlig unklar ist, wie die Sache ausgeht. Also handelt die Bundesregierung in jedem Falle verantwortungsbewusst?
Das Problem, damit sind wir eigentlich beim Kern der gesamten Rüstungsexportdebatte, ist, dass die Bundesregierung, weder diese noch die davor, zu irgendeinem Zeitpunkt erklärt hat, warum sie, wann, welche Waffen wohin liefert. Diese Entscheidungen sind bisher geheim gewesen und das ist nicht wunderbar schlau. Das haben viele in den letzten Jahren angemerkt. Bewegen tut sich da immer noch relativ wenig. Wir werden jetzt ein bisschen mehr erfahren darüber. Klar ist, bisher haben wir keine Debatte darüber gehabt, warum es sicherheitspolitisch rechtfertigbar ist, Waffen in den Mittleren Osten zum Beispiel zu liefern. Da warten wir drauf auf die Erklärung. Da gebe ich den Kritikern absolut recht. Der Hintergrund, den darf man darin vermuten, dass Deutschland insgesamt etwas Schwierigkeiten damit hat, sich darüber zu verständigen, welche Rolle Rüstungsexporte überhaupt als sicherheitspolitisches Instrument spielen können. Also wo kann ich eigentlich sicherheitspolitisch einen positiven Effekt damit setzen, dass ich jemandem entweder Waffen gebe oder mit ihm gemeinsam Waffen entwickle oder mit ihm gemeinsam Transportschiffe baue oder sonst irgendetwas. Das ist etwas, was in Deutschland aufgrund unserer Historie etwas ist, was ein komplettes Tabu ist.
Nun ist es ja auch so, dass mit der Rüstungswirtschaft auch Geld verdient werden soll. Also die Rüstungsindustrie muss sich zwar nach bestimmten politischen Leitlinien richten oder muss abwarten, ob die Bundesregierung grünes Licht gibt, aber kann es Ihnen, Herr Adamovic, und der Industrie, die Sie vertreten, nicht im Grunde egal sein, wohin die Waffen gehen? Sie müssen am Ende schauen, dass die Bilanzen stimmen?
Nein, im Gegenteil. Wir sind zwar Unternehmen, die im Gegensatz zu anderen Ländern privatwirtschaftlich organisiert sind. Wir bewegen uns aber als deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sicherlich in dem engsten ordnungsrechtlichen Geflecht, was deutsche Unternehmen haben. Wenn unsere Unternehmen überlegen, ein neues Produkt zu produzieren, entsteht da normalerweise eine Geschichte mit der Bundeswehr dahinter, weil die Bundeswehr sagt, wir brauchen etwas Neues und das muss entwickelt, das muss eingeführt werden, wie auch immer. Und dann ist es meistens so, dass trotz aller aktuellen Schwierigkeiten, die zurzeit diskutiert werden, in der Regel immer die Qualität dessen, was dort produziert wird, so groß ist, dass andere Länder glauben, das möchten sie für ihre Soldatinnen und Soldaten auch haben. Insbesondere, weil der Schutzgedanke hier eine wesentliche Rolle spielt. So, nun ist das alles sehr stark normiert. Es ist völlig unstrittig, dass wir in Länder der Europäischen Union liefern dürfen. Dazu brauchen wir aber auch eine Genehmigung. Es ist völlig unstrittig, dass NATO-Länder beliefert werden dürfen. Dazu brauchen wir auch eine Genehmigung. Und das Gesetz sieht auch vor, im Grunde dass es unter NATO ähnliche Länder gibt wie Japan, Neuseeland, Australien und der Schweiz. Aber dazu brauchen sie auch ein sehr kompliziertes Genehmigungsverfahren. Das ist richtig und ohne Alternative. Das Problem ist in der öffentlichen Diskussion, da hat der Ströbel darauf hingewiesen, im Grunde genommen, wenn es sich um solche Länder wie Saudi-Arabien handelt, die bis jetzt nicht das schwere Gerät gekriegt haben, was sie gerne haben wollten, oder wenn es Israel zum Beispiel angeht. Israel hat durch deutsche Werften U-Boote bekommen, die für die Sicherheitspolitik von Israel Beispiel ohne Alternative sind. Der strategische Wert dieser U-Boote ist, dass sie bis jetzt noch nicht eingesetzt werden mussten, im Grunde genommen, weil sie aber für die anderen, die Israel eventuell gefährden, und es hat ja vor vielen Jahren schon Diskussionen gegeben, ob Israel mit atomaren Waffen, woher auch immer, bedroht werden kann, dass mit diesen U-Booten eine solche Zweitschlagskapazität im Grunde genommen zur Verfügung ist, im Grunde genommen, die dem Staat Israel ein besonderes Gefühl von Sicherheit gibt.
Wir haben über Waffenlieferungen gesprochen, wir haben über militärische Unterstützung gesprochen, wir haben nicht über Abrüstung gesprochen. Bei all den Dingen, die sich da in der Welt entwickeln und die ja auch dichter an uns herankommen, wenn ich an den aktuellen Konflikt in der Ukraine denke, beziehungsweise zwischen der Ukraine und Russland und Dingen, die die NATO da gerade in Bewegung setzt. Herr Mölling, ist Abrüstung ein Thema von gestern? Sind wir gerade in einer neuen Spirale, wo die Rüstung ein neues Niveau erreichen wird?
Also wir haben ja erstmal in den letzten 3-4 Tagen festgestellt, dass wir ein neues Niveau der Abrüstung in Deutschland erreicht haben, dass wir uns im Grunde genommen innerhalb der letzten 20 Jahre unsere Bundeswehr so weit kaputt gerüstet haben, dass nicht mehr wahnsinnig viel funktioniert oder nicht mehr so viel funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Die politischen Beschlüsse, die die Bundesregierung im September auf dem NATO-Gipfel beschlossen hat, wird wahrscheinlich dazu führen, dass es nicht eine quantitative Ausrüstung geben wird, also wir werden nicht mehr Soldaten haben, aber wir werden qualitativ ausrüsten. Das heißt, wir werden die Streitkräfte der NATO in eine höhere Einsatzbereitschaft, Alarmbereitschaft versetzen, schneller agierbar machen. Und das alles, um die Frage gleich vorwegzunehmen, wird damit einhergehen, dass wir wahrscheinlich für all das ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen. Das bedeutet nicht, das muss man gleich dazu sagen, dass deswegen mit Blick auf die Ineffizienzen innerhalb der Bundeswehr Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Darauf muss man auch achten. Also jetzt einfach nur mehr Geld in die Hand zu nehmen und in ein ineffizientes System einfach nur was reinzuschmeißen, heißt, das Geld zu verbrennen. Die Bundesregierung ist aufgerufen, sich sehr genau darüber Gedanken zu machen, wie man beides gleichzeitig machen kann. Wir können dummerweise, wir haben die letzten 20 Jahre oder die letzten 10 Jahre zumindest eine Situation gehabt, wo wir relativ theoretisch über diese Frage von neuer Ausrüstung reden mussten, weil alles schon bestellt war und alles kam. Und es nichts gab, was sozusagen wirklich eine Art von Bedrohung am Horizont sein könnte. Das hat sich geändert. Die Wette, die wir nach dem Ende des Kalten Krieges eingegangen haben, nämlich wir werden keine solche Konfrontation mehr haben, die haben wir verloren und dafür müssen wir jetzt halt bezahlen. Ne?
Ich will noch vielleicht eine ergänzende Bemerkung machen, dass ja das Thema Abrüstung in Europa deswegen so einem 20-jährigen Erfolgsmodell geworden ist, weil wir bis zur Wiedervereinigung und dem Fall der Mauer ja auf der Basis der Strategie des Gleichgewichtes, und mal vom militärischen Gleichgewicht, überhaupt erst politisch in der Lage gewesen sind, im Grunde über Abrüstung und so weiter zu diskutieren. Über diese politische Logik kann man ja trefflich diskutieren. Sie beschreibt aber den Sachverhalt so, wie er ist, Herr Ströbel.
Ja, dass Ihnen das gefällt, möglichst viel aufrüsten, das verstehe ich ja. Das sind Ihre Geschäftsinteressen oder die Sie zu vertreten haben. Aber richtig ist das nicht. Also der Kalte Krieg war auch ein riesiges Risiko.
Und ist ja völlig unbestritten und Gott sei Dank ist nichts passiert.
Aber es war ja manchmal ganz, ganz nah dran.
Aber die Logik dessen, sagen wir, dass wir, ich sag mal, mit zwei hochgerüsteten Blöcken im Grunde genommen, ich sag mal, an Schmitz-Backes vorbeigegangen sind und dass die Grundlage gewesen ist, im Grunde genommen, dass bei der Politik Vernunft in Richtung Abrüstung von den strategischen Waffen angefangen bis zu den Reduzierungen, wie er immer erfolgt ist, das ist doch völlig unbestritten.
Aber da können wir doch nicht den Schluss draus ziehen, jetzt rüsten wir wieder so auf wie
hab
damals.
Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch
nur Sie viel verdienen.
Ich habe mit Verdienen nichts zu tun, im Grunde genommen. Ich habe nur an eine historische Logik
gegeben. Jetzt rüsten wir wieder auf beiden Seiten auf, machen wieder neues Wettrüsten. Das wäre das Schlimmste, was uns
passiert. Aber hat doch keiner gesagt.
Das ist ja völliger Quatsch. Es scheint sich ja auch im Grunde niemand zurzeit für Abrüstung stark zu machen. Also die Zeiten von Friedensdemonstrationen sind vorbei. Ostermärsche, fast leere Straßen, da tut sich nicht viel. Es ist nicht die Zeit, wo Sie große Menschenmassen bewegen können für die Abrüstung.
Das war immer mal wechselnd, muss man sagen. Es waren nicht immer 100.000 im Bonner Hofgarten. Das war auch da eine Ausnahme, natürlich. Aber umso mehr wieder Schlimmes in der Welt und ganz nah bei uns, also nah bei Deutschland oder nah bei Europa passiert, glaube ich, wird der Gedanke, die Überlegung, dass man auch den anderen Weg gehen kann und ich sage gehen muss, weniger Waffen, immer weniger Waffen zu haben, zu produzieren und in die Krisengebiete zu liefern oder überhaupt herzustellen, dass das auch ein Weg ist oder eigentlich der einzig richtige Weg, den man auch wieder finden muss.
Danke Ihnen herzlich. Sind Sie auf Platz hier im Bundestag gewählt. Ich war uns ja nicht überzeugend gewesen.
Danke Ihnen für diese Debatte, die sicherlich viele Fragen nur angerissen hat.
Ich bin gut gewählt worden, ich bin da ganz zufrieden.
Und neue aufgeworfen hat und die neue Diskussionen nach sich ziehen wird. Aber an dieser Stelle ist unsere Zeit abgelaufen. Gut. Frieden schaffen mit oder doch eher ohne Waffen, darum ging es in der heutigen Debatte im Inforadio Forum mit den Gästen Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Bündnisgrünen, Georg Willem Adamowitsch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und Christian Mölling, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Bedanke mich herzlich für die lebhafte Diskussion. Danke auch den Zuschauern hier in der Europäischen Akademie in Berlin und Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Danke.